Ganz kurz nochmal, bevor wir weitermachen. Dieses menschliche Modellierungsprozess, dieser menschliche Modellierungsprozess ist für mich die Grundlage des NLPs. Das heißt also, der naive Realist denkt, da draußen passiert etwas und das beeinflusst mein Verhalten, natürlich auch meine Kommunikation. Wir denken ein bisschen anders, das heißt wir, die auf eine gewisse Art und Weise NLP sehen, sondern das, was da draußen passiert, läuft durch viele Filter durch. Die Filter sind natürlich nicht außerhalb unseres Kopfes, sondern im Kopf. Was da draus resultiert, ist eine innere Repräsentation. The map is not the territory und die ist ganz subjektiv, die ist ganz persönlich. Und diese innere Repräsentation beeinflusst meinen inneren Zustand, beeinflusst meine äußere Physiologie, das heißt also, wie ist mein Gesicht, wie ist meine Stimme und so weiter und so fort. Da werdet ihr heute Mittag in den Arbeitsgruppen noch einiges erleben. Und damit natürlich auch mein Verhalten. Das ist ein Modell und jedes Modell ist eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Aber da steckt natürlich eine Riesenchance drin, nämlich die Chance, dass wir darauf Einfluss haben, wie wir denken, wie wir uns beeinflussen. Und daran anschließend knüpft sich ein Modell, das hat Dwight Woods mal das Mercedes-Modell, nicht weil er einer fährt, sondern mit ein bisschen Fantasie könnt ihr dann Mercedes-Stern raus ersehen. Er hat gesagt, Mann, in der Psychologie, in der Psychiatrie, alles, was mit der menschlichen Psyche zu tun hat, gibt es so unendlich viele Begriffe. Gedanken, Emotionen, Gefühle und. Und das ist oft mal ganz unterschiedlich belegt. Lass es uns einfacher machen. Und zwar so einfach, dass man gut damit arbeiten kann. Und Dwight Woods mal hat man gesagt, all das, was den Menschen betrifft, lässt sich in drei Teile teilen. Nämlich entweder ist es ein innerer Prozess, also das, was wir Denken nennen. Im weitesten Sinne die Qualität unserer inneren Prozesse. Als zweites unsere inneren Zustände. Das heißt, wir im NLP, so wie ich es verstehe, unterscheiden nicht zwischen Emotionen, Stimmung, Gefühle und das, sondern geht es, was ist der Unterschied zwischen der Stimmung und was. Da gibt es interessante andere Schulen. Wir sagen einfach Inner State oder innerer Zustand. Wie fühlst du dich innerlich? Und das dritte ist das äußere Verhalten. Weil spannend wird, wenn die beiden zusammenkommen. Stellt euch vor, ein Mensch, mal gucken, dass ich nicht die Köpfe wieder vergesse. Ein Mensch kommuniziert mit einem anderen Mensch. Kopf. Und dieser Mensch kommuniziert gerade, das heißt, dass er zeigt gerade ein äußeres Verhalten. Und dieses Verhalten trifft bei dem anderen Menschen auf was? Auf bestimmte innere Zustände, das heißt, also, diese Frau fühlt sich gerade auf eine gewisse Art und Weise und sie denkt auch, das heißt, sie hat innere Prozesse. Und das, was dieser Mensch sagt, trifft auf diese kleine Welt. Und dann verhält sich diese Frau auf eine gewisse Art und Weise. Und die Frau verhält sich nicht so, weil er das gesagt hat, vielleicht auch, sondern weil sie diese inneren Zustände hat und diese innere Prozesse. Also ihr könnt euch vorstellen, dass wenn er sagt, Klassiker Schulz von Thun, es ist rot, es ist grün. Kennt ihr den Satz? So. Sie stehen an der Ampel, sie fährt, es ist ein Auto, Ampel schaltet um und er sagt, es ist grün. Dass wenn sie gerade in einem sehr ressourcevollen, humorvollen Zustand ist, dass sie sagt, ich weiß, Schatz, und fährt weiter. Aber wenn sie gerade in miesen Zustand ist, sich die ganze Zeit sowieso über den Typ aufgeregt hat, nach dem Motto, mit dem fahre ich nie wieder, dass ihr Verhalten ganz anders vonstatten gehen kann. Das heißt, sie zeigt ein bestimmtes Verhalten, das wiederum bei ihm auf bestimmte innere Prozesse trifft und auf bestimmte innere Zustände. Was Kommunikation so richtig spannend macht. Das heißt, das alte Sender-Empfänger-Modell wird damit ein bisschen komplexer. Und eine Annahme, komme ich gleich nochmal drauf, ist, wir sehen Kommunikation als zirkulärer Prozess. Das heißt also, so etwas wie du bist schuld, ist schwierig im NLP, weil es bringt nicht uns weiter. Sondern zu sagen, okay, wenn ich mit Axel kommuniziere, sollte ich vielleicht erstmal abchecken, bevor ich kommuniziere, in welchem inneren Zustand ist er? Welche Denkprozesse hat er? Kann ich das überhaupt vorher abchecken? Nein, spätestens dann, wenn ich sein Verhalten wieder wahrnehme, das heißt, ich sage, oh, netter Pullover, gab es denn auch in deiner Größe? Und er grinst mich an und sagt, netter Gag, ging aber vorbei. Und dann sage ich, okay, höchstwahrscheinlich warst du im Inneren in einem guten Zustand und. Wenn er das gerade persönlich nimmt, hat es weniger was mit meiner Kommunikation zu tun, sondern mit seinen inneren Prozessen, mit seinen inneren Zuständen. Und die kann ich nicht unberücksichtigt lassen. Und dann wird Kommunikation richtig spannend. Das heißt also, ich habe es euch hier nochmal aufgezeichnet, wenn Person A mit Person B kommuniziert, müssen wir immer davon ausgehen, dass Person A bestimmte Denkprozesse gerade am Laufen haben, bestimmte innere Zustände gerade hat, fühlt und natürlich auch Person B. Soweit die Theorie. Was heißt das konkret? Konkret heißt es, Kommunikation ist immer zirkulär. Das heißt, es gibt keinen Anfang, kein Ende. Eine Interpunktion von Kommunikationsprozessen ist einfach nicht denkbar. Das ist ganz beliebig. Zweitens, und das ist jetzt, denke ich, sehr, sehr konkret, da werden wir gleich auf die Grundannahme im NLP nochmal zu sprechen kommen, übernimm Verantwortung über deine Kommunikation, und zwar als Sender und als Empfänger. Und das verbietet fast zu sagen, der hat mich geärgert. Weil der hat mich geärgert, hieße ja, er hat etwas getan und ich fühle mich gerade in einem bestimmten inneren Zustand, also ich fühle Ärger in mir. Wenn ich aber sage, ich habe die Wahl über meine inneren Zustände, dann habe ich auch die Verantwortung über meine inneren Zustände. Das heißt also, inwieweit ist es dann überhaupt noch möglich, dass andere Menschen uns ärgern, wenn wir nicht bereit sind, uns ärgern zu lassen? Und der dritte und letzte Punkt ist die Bedeutung der Kommunikation. Das heißt also, was Kommunikation in dem Moment bedeutet, liegt in der Reaktion des anderen. Oder Watzlawick hat mal gesagt, es gilt nicht das, was du meinst. Und es gilt auch nicht das, was du gesagt hast, sondern es gilt einzig und allein, wie reagierst du? Ich sage etwas zu Rosemarie und meine es wirklich gut. Habe es meines Erachtens auch einigermaßen eloquent ausgedrückt. Und sie holt aus und schlägt mir auf die Wange. Ich sage, hallo, geht's noch? Du hast mich völlig missverstanden. Das heißt, ich schiebe die Verantwortung ab zu ihr. Ich könnte aber auch denken, so wie ein Dreijähriger, der das vierte Mal auf die Nase gefallen ist, nachdem er versucht hat, sich hochzurappeln und zu sagen, spannend, das ist nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte. Vielleicht sollte ich meinen Kommunikationsprozess ein bisschen anders gestalten, dass sie mir das nächste Mal nicht auf die Wange schlägt, sondern sagt, herzlichen Dank für den Tipp. Und das ist Verantwortung für die eigene Kommunikation übernehmen, was einfacher klingt, als es in der Realität ist. Weil jeder kennt die befreiende Einstellung, du bist schuld. Wieso verstehst du mich dauernd falsch? Das heißt also, das ist langsam die Verabschiedung der Einstellung des naiven Realisten und mehr in der Einstellung des NLP-Konstruktivisten. Bitte tut euch einen Gefallen, vielleicht auch mir. Manche NLPler sind am Anfang ihrer NLP-Karriere dermaßen begeistert von diesem Modell, dass sie anfangen, andere zu missionieren. Und damit strafen sie das Modell Lüge. Weil der naive Realist ist nichts anderes wie eine Konstruktion für den Konstruktivisten. Eine Konstruktion, die für den Inhaber dieses Modells vielleicht nicht besonders nützlich ist. Nach dem Motto, wenn du anders denken würdest, würde es dir besser gehen. Aber ihn zu missionieren, ihm das eigene Weltbild aufzudrücken, das ist nicht Sinn der Sache. Und auch nicht zu sagen, boah, so nach dem Motto, ich habe den schwarzen Gürtel, vierter Dan des NLPs. Ich zeig dir mal, wie das Leben wirklich geht. Na, du kleiner, naiver Realist. Ich zeig dir mal die Schönheit dieser Welt. Das ist arrogant, anmaßend und nicht im Sinne, das von dem wir wollen. Insoweit ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr vielleicht schon mal so ein Feed-Forward, wenn ihr dieses Camp verlasst, werdet ihr da draußen eine ganze Menge Leute kennenlernen, die weniger auf der rechten Seite unterwegs sind, also auf der Seite des NLP-Konstruktivisten, sondern mehr auf der linken Seite. Mein Nachbar zum Beispiel, Frührentner, hat früher Automaten aufgestellt und lebt sein Leben. Und für den gibt es Schuldige da draußen, also nicht nur strafrechtlich. Sondern gibt es dann Idioten von nebenan und der Briefträger schnallt sowieso nicht und wieso müssen die alle so schnell fahren und so weiter und so fort. Glaubt ihr, dass ich irgendwie einen Auftrag habe, denn zu missionieren, aus dem noch auf meine alten Tage einen Konstruktivist zu machen? Nee. Ich kann Angebote machen, ja, genauso wie ich euch in dieser Woche Angebote mache. Was ihr rausnimmt aus diesem Supermarkt, das ist bei euch. Ich versuche euch nicht zu missionieren. Und wenn ich manchmal den Eindruck hinterlasse, dann seht es mir bitte nach. Konkret, bevor ich loslege, dem anderen irgendwelche Schuld oder Ursachen zu unterstellen, könnte ich vielleicht mal ein paar Minuten drauf verwenden, was ihr euch heute Mittag auch anüben werdet, zu erforschen, wie ist denn die innere Landkarte? Das heißt, entschuldige bitte, da oben mal die Klappe aufzumachen. Also, oh, spannend, guck mal da hinten, Glaubenssätze und tolle Werte. Und boah, guck mal, was denn da? So. Ja. Bitte nicht stereotaktisch, also da oben jetzt irgendwelche Sachen, sondern wir haben da eine tolle Möglichkeit in unserer Sprache und das nennt sich Frage. Ich denke manchmal, wenn wir Leute mehr fragen würden und zu sagen, okay, wie geht's denn dir gerade, wie bist du gerade drauf und so und so irgendwas. Ne? Das heißt, also einfach mal das Weltbild des anderen erforschen, bevor man gleich urteilt. Zweitens, akzeptieren, dass seine, in dem Moment Axels Wirklichkeit, weder besser noch schlechter ist als meine persönliche. Sondern die ist einfach anders. Ich habe so ein Modell im Kopf, das müsst ihr bitte nicht teilen. Und dieses Modell geht, stellt euch vor, ein fundamentalistischer islamischer Priester stößt auf einen erzkonservativen katholischen Priester. Und die trinken zusammen Tee und der eine sagt, sag mal, wie habt ihr das so mit Sex vor der Ehe? Und da sagt der katholische Priester, ja, das machen wir so und so. Und dann sagt dann, und wie habt ihr das mit Freitags mit Fleisch essen? Und sagt der andere, ja, das machen wir so und so. Und die gehen hintereinander auseinander und sagen, wow, haben wir was gelernt, cool. Was machen sie stattdessen? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, sie glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein. Also ich glaube, dass es akzeptieren nicht heißt, ich muss es mir zu eigen machen, sondern ich kann nach dem Gespräch mit dem Axel rausgehen und sagen, interessante Meinung, interessante Ansicht. Aber ich muss das nicht gleich annehmen. Das heißt, annehmen heißt nicht gleich akzeptieren. Und drittens, ich sollte so flexibel sein, dass ich in der Lage bin, seine Sprache zu sprechen. Ich habe mal vor Urzeiten, habe ich mal eine Talkshow miterlebt, wo ein Moderator rechts von sich mit einem sehr verakademisierten Universitätsprofessor und links von sich ein Stricherjunge aus Frankfurt sitzen hatte. Und was ich verblüffend fand, ist, wie schnell er Kontakt zu rechts hatte, Kontakt zu links hatte und selbst wenn die mal aufeinander losgingen, vermitteln konnte. Das fand ich so genial. Sein einziges Werkzeug war Sprache. Verbal und nonverbal. Und von dem träume ich so ein bisschen. Okay. Zum Schluss von heute, jede Wissenschaft hat gewisse Axiome, hat bestimmte Grundannahmen, die wir einfach als gültig hinstellen, aber nie beweisen können, ob die wirklich wahr sind. Und so hat NLP auch welche. Zum Beispiel fand ich mal ganz interessant, als ich erfahren habe, dass die klassisch westliche Archäologie eine Vorannahme hat, die vielen Archäologen gar nicht bewusst ist. Nämlich, dass alle Artefakte, die gefunden werden, von menschlicher Hand sind. Jetzt werdet ihr sagen, ja, ist doch klar, von wo denn sonst? Es gibt eine russische Schule von Archäologen in Moskau, die diese Vorannahme nicht teilt. Und könnt ihr vorstellen, dass die auf spannende andere Erklärungsmuster kommen? Kann man sich vorstellen, oder? Also wie so ein paar Inka-Blöcke, so 10 Tonnen vor, was weiß ich, 2000 Jahren bewegt worden sind oder so. Das heißt also, auch NLP hat eine Reihe von Grundannahmen, Axiome in seinem Modell. Eins kennt ihr schon, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Bitte verwechseln nicht das Schnitzel mit der Speisekarte, weil die Speisekarte schmeckt einfach scheiße. So, Schnitzel ist draußen, Speisekarte ist im Kopf. Zweitens, Menschen treffen in ihrem Weltmodell immer die beste Wahl. Achtung, das ist keine Pauschalentschuldigung. Das könnte eine sein, ist sie aber nicht. Was meint es? Menschen treffen zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens die richtige Wahl. Was nicht heißt, dass sie hinterher schlauer sind und sagen würden, ich Idiot, wieso habe ich das gemacht? Oder ich Idiot, wieso habe ich das unterlassen? Aber ich glaube, wenn ich fragen würde und ihr würdet in euch reinhören, inklusive mir, dass manchmal sägen wir Sägemehl. Wisst ihr, was ich damit meine? Wir tragen uns selbst Dinge nach. Und zum x-ten Mal hätte ich damals nur. Wenn ich damals nur hätte, also als Beispiel, hätte ich damals nur, was weiß ich was, mein Diplom zum X gemacht. War ich irgendwie zu faul damals. Wenn man davon ausgeht, dass Menschen zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens die richtige Wahl treffen, dann hatte ich zu diesem Zeit, wo ich vor der Wahl stand, einfach das nicht gesehen. Ich habe mich für ein gewisses Ding entschieden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch in jedem Zeitpunkt seines Lebens für ihn auf Basis seines Wissens, das er zu diesem Zeitpunkt hat, genau die richtige Wahl trifft. Das heißt, man muss sich selber nicht irgendwas nachtragen. Das meint diese Vorannahme. Zweitens, Bedeutung einer Kommunikation liegt in der Reaktion des anderen. Das haben wir schon gesagt. Wahr ist nicht, was A gesagt hat, sondern B verstanden hat. Viertens, wenn etwas nicht funktioniert, tue was anderes. Haben wir heute auch schon mal gehabt. Fünftens, wir glauben daran, dass Menschen alle Ressourcen in sich haben, um jede gewünschte Veränderung von sich vorzunehmen. Achtung! NLP wird manchmal so ein bisschen Allmachtsfantasien vorgeworfen. Nach dem Motto, mit NLP könnte man aus jedem Dilettanten einen Mozart machen oder aus jedem Grobmotoriker einen Beethoven oder sonst irgendwas. Darum geht es gar nicht. Sondern ich glaube, alles ist möglich in unserem Kopf. Ja, da ist vieles mehr möglich auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht daran, dass an irgendwelche Allmachtsfantasien. Ich glaube aber sehr wohl dran, wenn ich ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches, erfülltes Leben führen möchte, dass ich die Ressourcen dazu habe. Denkt mal dran, wenn ihr gerade mal mies drauf seid, dann ist es doch einfach so, dass man zu diesem Zeitpunkt keinen Zugang zu seinen Ressourcen gefunden hat, den man vielleicht noch vom halben Tag vorher hatte. Oder wenn man mal für irgendwas nicht motiviert ist, man hat überhaupt keinen Bock, irgendwas anzufangen. Das heißt auch nicht, dass dieser Mensch niemals motiviert war. Der war schon motiviert, aber in dem Moment hat er einfach vergessen, wie es sich anfühlt und wie er an diese Motivation kommt. Aber ich gehe davon aus, dass Menschen nichts von außen brauchen, so nach dem Motto Nürnberger Trichter, sondern dass Menschen alles in sich haben. Aber zugegebenerweise, sie vergessen manchmal, was sie in sich haben. Und dafür gibt es Coaches, Therapeuten etc. Jedes Verhalten ist durch eine positive Absicht motiviert. Was heißt das? Damit meinen wir, und dazu muss man sagen, dass diese Vorannahme in dem therapeutischen Kontext entstanden ist, egal was Menschen tun in einem bestimmten Kontext, da steckt eine positive Absicht dahinter. Also, jemand gestaltet eine Beziehung, dass es für beide in dieser Beziehung ein Horrorszenario wird. Man sagt, hallo, wo ist denn deine positive Absicht? Was könnte hinter diesem Axiom stehen? Ich glaube, wenn man mit anderen Menschen arbeitet, sei es als Coach, sei es als Trainer, sei es als Therapeut, ist es eher angesagt, denjenigen auch für ein sozial nicht akzeptierbares Verhalten eine positive Absicht, meinetwegen auch nur für diesen Menschen zu unterstellen, als gesagt hat, am besten sperrt man dich weg. In diesem Kontext sind wir hier gerade unterwegs, aber stellt euch vor, ihr seid in der, was weiß ich, forensischen Psychiatrie und ihr müsst mit Schwerverbrechern arbeiten. Dann sagen, hallo, was ist da für eine positive Absicht dahinter? Pah. Diese Grundannahme soll dafür sorgen, dass der Therapeut, ich sage ganz bewusst jetzt, dass der Therapeut in der Lage ist, überhaupt Kontakt zu diesem Menschen aufbauen zu können. Weil er, wenn er ihn von Anfang an negiert in seiner Person, wird er Probleme haben, mit diesem Menschen zu arbeiten. Wie gesagt, Kontexttherapie. Für uns, und deshalb zeige ich ihn euch, ist, glaube ich, selbst wenn man mal Mist baut, selbst wenn man mal, was weiß ich was, völligen Unsinn macht, kann da eine sehr positive Absicht dran sein. Eine Möglichkeit, man baut Mist, man ärgert sich. Wie konnte mir das nur passieren? Andererseits ist, für was war das wieder gut? Als Beispiel, ich war in der Vorbereitung zu diesem Sommercamp und ihr bekommt ja Diplomzertifikate. Das ist original von der Inelpta. Also ich darf das nur auf bestimmtes Papier machen, mit einem bestimmten Text, mit einem bestimmten Siegel. Und ich gucke einfach darauf, dass die Dinger sauber ausgedruckt sind. Und ich drucke 20 von den Dingern und dann merke ich, dass ich als Datum 2012 eingetragen habe. Ich hatte aber nur 36 Zertifikate. Und jetzt stand ich vor der Möglichkeit, entweder mich zu ärgern oder mich zu fragen, für was war das wieder gut? Das war die Reihenfolge. Ich habe mich erst geärgert und dann habe ich gefragt, für was das war wieder gut. Manchmal fällt es mir zugegebenerweise ziemlich schwer, die positive Absicht hinter meinem Verhalten zu entdecken. Und es fällt mir manchmal noch schwerer, die positive Absicht hinter dem Verhalten anderer Menschen zu entdecken. Aber ich gebe es nicht auf. Der positive Wert eines Menschen ist konstant. Das heißt, unterscheide zwischen der Person eines Menschen, zwischen der Person Thomas, zwischen der Person Hans-Jürgen und seinem Verhalten. Und damit meint es ganz praktisch, wenn wir manchmal andere Leute kritisieren, was ja zugegebenerweise notwendig ist, entweder als Führungskraft oder als Eltern oder wie auch immer was, wie oft schütten wir das Kind mit dem Bad aus, in dem Moment sagt, du bist einfach unzuverlässig. Wenn ich sage, du bist einfach unzuverlässig, dann kritisiere ich das, dann kritisiere ich die Person, aber nicht mehr das Verhalten. Damit meint, trenne Person von Verhalten. Verhalten kann ohne weiteres kritikwürdig sein, dann kritisiere aber das Verhalten und sag nicht, auf dich ist nie Verlass. Das meint das. Es gibt in der Kommunikation keine Fehler, nur Feedback. Das heißt, ich sage etwas und kassiere etwas, wie meinetwegen von Rosemarie den Schlag auf die Wange. Es gibt keine Fehler, das war kein Fehler. Milton Erickson sagte mal, ich habe in meinem Leben nie Fehler gemacht. Ich hatte manchmal nur zu wenig Zeit. Ja, wem geht das nicht so? Das finde ich einen schönen Reframe. Manchmal haben wir einfach nicht die Zeit, uns so vorzubereiten, wie wir gerne vorbereitet sein wollen. Oder. Und wir bekommen Feedback. Okay, ja. Für mich ist die Welt eine riesige Feedbackmaschine. Ihr könnt nichts machen, ohne Feedback zu bekommen. Ihr achtet im Moment nicht auf euren Schritt und fliegt auf die Nase. So, Feedback. Das finde ich das Wunderbare. Also keine Ahnung, wer das eingerichtet hat. Widerstand beim Klienten bedeutet mangelnde Flexibilität seitens des Beraters. Ursprünglich im Therapiekontext entstanden. Ich finde es aber auch wunderbar, für all diejenigen, die im weitesten Sinne was mit Beratung, Consulting, Therapie, Coaching zu tun hat. Es gibt keine renitenten Klienten. Es gibt nur unfähige Berater und Coaches. Und ich habe manchmal Leute, zugegebenerweise im Coaching, die stellen sich so an, dass ich denken könnte, wieso bockst du denn so rum? Aber das ist nicht rumbocken, sondern das ist, ich bin am Grenze meiner Fähigkeiten gerade. Ich komme nicht mehr weiter. Und darauf reagiert er mit bockig sein. Das ist doch legitim, oder? Und ihr seht auch hier wieder, wo geht die Verantwortung hin? Genau. Wenn jemand etwas Bestimmtes tun kann, so ist es möglich, dieses Verhalten zu modellieren. Damit hat NLP angefangen und damit endet NLP. Wenn ihr euch erinnern könnt, Richard Bandler und John Grinder hat angefangen, diese drei Top-Kommunikatoren zu modellieren. Und wenn man sich mit NLP beschäftigt, dann wird es am Anfang vielleicht um Kommunikation gehen, am Anfang vielleicht darum geht, eigene Glaubenssätze zu bearbeiten, also mehr in Selbstmanagement. Aber irgendwann wird man zu dem Punkt kommen, und das ist immer so bei uns im Masterkurs, an einen Punkt kommen, wo man sagt, wow, es gibt da draußen so viele tolle Modelle, die irgendetwas Besonderes können. Ob das im therapeutischen Kontext sind, ob das im Beratungskontext sind, ob das im sportlichen Kontext sind oder. Ich habe zum Beispiel Motorradfahrer. Ich habe einen guten Freund, der ist früher Rennen gefahren für BMW. Und der beherrscht das Motorrad exzellent. Und ich merke, wenn ich mit ihm unterwegs bin in den Alpen, merkte ich immer, dass der eine viel höhere Kurvengeschwindigkeit hat wie ich. Und er hat gesagt, wie macht er das? Und er hat gesagt, keine Ahnung, wie ich das mache. Ich mache das einfach. Und da haben wir uns eine Kurve vorgenommen und er ist die erste Mal gefahren. Ich habe ihn interviewt. Was machst du? Wo geht dein Blick hin? Und weißt du, und du weißt es als guter Motorradfahrer, die Blickrichtung war es. Wie weit geht der Blick weg? Mein Blick war immer viel zu kurz. Das heißt, die Blickrichtung in die Kurve war bei ihm viel länger. Und das war der Kasus Knaxus. Ja, das muss man mal wissen. Das heißt, da draußen gibt es so viel exzellente Ressourcen, die man modellieren kann, wenn man weiß, wie es geht. Das heißt also, die ganze NLP-Ausbildung baut auch darauf an, dass ihr hinterher in der Lage seid, Menschen und ihre Fähigkeiten da draußen zu modellieren. Jemand kann tolle Fragen stellen. Jemand kann sehr, sehr schnell überzeugen. Jemand kann motorisch sehr, sehr gut etwas. Völlig egal was. So. Das war die NLP-Grundannahmen. Das ist ein Angebot. Jede Technik funktioniert, auch ohne dass ihr das glaubt, was ihr gerade gelesen habt. Hoppala. Aber, gehst du mal weg, bitte? Aber meine Erfahrung ist es so, je mehr man sich diesen Grundannahmen oder Axiomen anschließen kann, die übrigens die meisten davon auf dieses Modell basieren, desto einfacher funktionieren dann die Technik. Das heißt, der heutige Tag war dafür, um euch mal eine Grundierung einzuziehen. Eine Grundierung, die mehr in Richtung Philosophie dahinter, ich sage immer so Backstage-Pass, wie sehe ich NLP, das ist nicht das NLP, sondern das ist so, wie ich NLP sehe. Ihr werdet sicher da draußen NLP, meinetwegen auch Trainer finden, die Konstruktivismus gar in Verbindung bringen. Ich bringe es in Verbindung, weil ich glaube, das hängt damit sehr zusammen. Damit einfach euch gesagt, wie sehe ich NLP, was ist NLP, wie funktioniert NLP, zielorientiert und so weiter und so fort. Um dann darauf jetzt eine Technik nach der anderen aufzubauen. Und ihr werdet bei jeder Technik, werdet ihr höchstwahrscheinlich wieder dieses Bild sehen. Wenn ihr heute Mittag zum Beispiel euch mit Kalibrieren beschäftigt, ist es nichts anderes wie der Zusammenhang zwischen äußerer Physiologie und innerer Zustand. Wenn wir Ende der Woche uns mit Reframing beschäftigen, wird es nichts anderes sein, als die Bedeutung, die wir auf unsere innere Repräsentation legen, umzudeuten. Und so werdet ihr fast, also ich wüsste fast kein Modell und Technik im NLP, die nicht in dieses Modell geht. Letztendlich, wenn jemand kurz wissen will, was ist NLP, sage ich, du, eine gute Technik, um mit sich selber besser umzugehen, mit anderen Menschen umzugehen. Wenn jemand ein bisschen mehr wissen will, nehme ich eine Serviette und male ihm dieses Modell auf. Wenn er ein bisschen mehr wissen will. Und am besten ist, man zeigt es ihm und redet nicht drüber. Und wenn man drüber reden will, dann wird man NLP-Trainer.